Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder.
Ja, Heiko, in unserer Sonderfolge, da haben wir eine Ankündigung gehabt. Und diese Ankündigung für die heutige Sendung lautete: Wir wollen reden um das Leben mit und dem Überwinden von Grenzen. Wir haben heute hier einen Gast, und das ist mal wieder was ganz Besonderes, der nicht nur Grenzen überwunden hat, Grenzen zwischen Ländern und Gebieten, sondern auch zur Überwindung von Grenzen in den Köpfen beigetragen hat. Herzlich willkommen, Wolfgang Ruske.
Herzlichen Dank.
Herr Ruske, zu Beginn ist es so eine kleine Tradition, fragen wir unseren Gast immer zu seiner Vita ein bisschen ab. Und wie wir immer sagen, wie ging es los mit dem kleinen Wolfgang?
Der kleine Wolfgang wurde in Schlesien geboren, in der Nähe von Breslau, und musste 1944 mit den Eltern Schlesien verlassen schon vorher. Der Vater war beim Militär und sagte der Familie: Raus aus Schlesien, das ist nicht zu halten. Ihr müsst nach Westdeutschland. Und wir landeten dann in Fritzlar, das ist in Nordhessen. Und dort dann weiter nach Wabern, das ist eine Gemeinde im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen. Dort bin ich also dann eingeschult worden mit einem Bruder zusammen, der ist ein Jahr älter. Der ist allerdings in Hessen geboren, das ist ein bisschen kompliziert. Aber jedenfalls sind wir als Schüler dann in Wabern aufgewachsen. Und ich habe dann in Wabern meinen ersten Schulabschluss gehabt und bin zur Bundesbahn und habe also dort eine Ausbildung gehabt als nicht-technischer Assistent und wurde dann wehrpflichtig. Und die Wehrpflichtigkeit war für meinen Vater also nicht das Richtige, weil er eben Berufssoldat war. Sagt er: Du kommst da nicht hin. Ich habe genug erlebt an Schrecken und Grausamkeit, mach Zivildienst. Und ich hatte mich aber dann für die Polizei entschieden. Also 2 Jahre Polizeidienst in Hessen war also ausreichend, um den Wehrdienst dort in gleicher Weise zu bedienen. Und war dann eben an verschiedenen Standorten in Hessen, habe dann dort meine Fachhochschulreife nachgemacht im Abendkurs, wurde dann anschließend als Polizeikommissar eingeteilt im Raum Frankfurt, Wiesbaden. Ich war also dann an der Startbahn gewesen zu mehreren Einsätzen und im Frankfurter Innenstadtbereich. Und das war eben dann für meine Frau alles ein bisschen sehr viel. Wir hatten inzwischen 2 Kinder. Da sagt sie: Komm, lass uns nach Hause gehen. Meine Frau ist aus Hedemünden in Niedersachsen. Und egal, wo du hinkommst, nach Fritzlar oder nach Homberg oder nach Melsungen oder nach Witzenhausen. Witzenhausen, jawohl. Ich kam also nach Witzenhausen. Das war damals noch ein Landkreis. Wurde dann zusammengeführt mit Eschwege. Und ich war eben dann im Bereich Eschwege Leiter Schutzpolizei zum Schluss. Und in dieser Zeit hatte ich die ersten Kontakte zur Grenze. Konnte also von Witzenhausen, Eschwege und Bad Soden-Allendorf aus die Grenze erleben, hatte Kontakte zum Bundesgrenzschutz und zum Zollgrenzdienst. Wir tauschten uns also aus. Und so stand ich also dann an der Grenze.
Man hätte quasi auch von Ihnen in Bad Soden-Allendorf, auch wenn es dumm gelaufen wäre, auch ein Knöllchen bekommen können.
Das haben wir verteilt, natürlich. Und zwar war das ganz interessant. Meine Frau war Krankenschwester im Krankenhaus in Witzenhausen, Nachtdienst. Und wenn Elisabeth Nachtdienst hatte, hatte Wolfgang ja etwas Luft und Freiheit. Hat sich dann die Streife geholt von Eschwege an die Sparkassenkreuzung in Bad Soden-Allendorf. War nur eine Straße nach Allendorf rein. Guten Abend, Verkehrskontrolle, bitte Führerschein und Zulassung. Oh, und dann ging das schon los. Und dann ging das schon richtig los. Und dann haben wir natürlich entgegen der dienstlichen Anweisungen zwar Alkotest durchgeführt, aber erkannt, das ist noch nicht so ganz grün. Also du stellst jetzt dein Auto dahin und holst morgen früh den Führerschein auf der Wache ab. Das haben wir in einigen Fällen durchgezogen. Durfte eigentlich in dem Umfang nicht sein, aber es war ja noch nicht so schlimm.
Da waren Sie sozusagen ein Guter.
Ich war ein Guter, denn das fühlte sich dann so an beim Erntefest in Bad Soden-Allendorf an der Theke. Da wurde das dann begossen. Du hast mir damals meine Arbeit gerettet, ich wäre rausgeflogen, meine Frau hätte mich verlassen und. Komm, wir trinken einen. Eine herrliche Situation, an die ich mich noch gerne erinnere.
Und heute wäre das wahrscheinlich richtig was wert, wenn man jetzt ein Knöllchen von Wolfgang Ruske noch irgendwo in den Archiven finden würde.
Nachweisen könnte. Ja, Herr Ruske, wir suchen ja immer vorher so ein paar Informationen über unseren Interviewpartner. Und das ist uns bei Ihnen ja wirklich extrem schwer gefallen. Sie haben uns Gott sei Dank eine Zuarbeit gegeben und wir haben auch noch so ein paar andere Informationen jetzt eingezogen. Aber Sie haben keinen Wikipedia-Eintrag. Im Internet ist nur spärlich über Sie berichtet. Sie haben bei Facebook zwar eine Seite, wo aber nichts über Sie, sondern über andere berichtet wird. Also es war uns schon etwas schwierig gefallen. Hat das mit Ihrer polizeilichen Tätigkeit zu tun, dass Sie da nichts über sich äußern?
Ach, ich wollte eigentlich gar nicht so tief mich mitteilen. Und wahrscheinlich hängt das mit dem Beruf zusammen, mit der Aufgabe, die man hatte. Und die lässt einen ja auch nicht los dann, dass man sich nicht zu sehr nach vorne stellt, sondern etwas mehr im Abseits das beobachtet, ja.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich Sie angerufen hatte. Ich hatte ja Ihre Handynummer und Wolfgang Ruske ging nicht ans Telefon. Das war für ihn eine unbekannte Nummer, also gehe ich nicht dran. Erst über Ihre Mitarbeiterin dort oben, über das Grenzlandmuseum, kommen wir nachher noch drauf.
Grenzlandesteistung, aber Schifflersgrund ist das Grenzmuseum.
Habe ich dann den Kontakt zu Ihnen machen können.
Wir haben eine Notiz, dass Sie von 1982 bis 1990 Mitglied der Verhandlungsgruppe bei Banküberfällen und Geiselnahmen waren.
Ja, ich war zu der Zeit an der hessischen Polizeischule eingebunden in eine Situation, dass ein Polizeipsychologe im Grunde dort Persönlichkeiten aufgesammelt hat bei der hessischen Polizei, die nach seiner Ansicht wahrscheinlich auf einen Personenkreis Einfluss nehmen konnten mit der Sprache und in der Ruhe und Besonnenheit wahrscheinlich. Und deswegen war ich auch ausgesucht worden. Und der Polizeipsychologe Dr. Thyssen in Wiesbaden, der hat uns dann zu verschiedenen Aufgabenstellungen dort auch seine Situation erklärt. Die hatten also dann eine Geiselnahme in Frankfurt und in einer Sauna. Und der dort die Geisel genommen hatte in der Sauna, der hatte einen Rechtsdrall. Das hat der Thyssen festgestellt mit seiner Verhandlungsgruppe. Ich war nicht dabei, er hat uns das also nur erklärt als Maßnahme, was auf uns zukommen kann. Und er hat dann dem klargemacht, dass er ihm als Scharführer zum Oberscharführer befördert und er müsste jetzt die Urkunde entgegennehmen. Der Dussel hat die Tür aufgemacht und ein Einsatzkommando der Polizei hat ihn festgenommen. Also solche Sachen waren schon interessant. Also ich war da eingebunden, ja.
Also tatsächlich in der Sauna hat er eine Geisel genommen?
Ja, das war ein ganz Verrückter. Also das ist in Hessen allgemein bekannt, dass also Thyssen da wirklich die nötigen Möglichkeiten auch sah, an die Leute ranzukommen. Denn gerade wenn es um Banküberfälle und Geisellage geht, zu versuchen, als Erstsprecher dort den Kontakt herzustellen, entweder mit einer ruhigen Persönlichkeit oder vielleicht ein ganz scharfer irgendwie, aber er hat sich das ausgesucht, Thyssen, und ich gehörte dazu, ja.
Und wie muss man sich das vorstellen? Also ist das so wie im Tatort, sag ich mal, wenn da Banküberfall ist, dargestellt wird, dass dann einer am Telefon sitzt und einfach sich Gedanken darüber macht, wie kann ich den überzeugen, wie komme ich an ihn ran? Oder ist das vielleicht ganz, ganz anders?
Wir hatten in Nordhausen mehrere Fälle und vor allen Dingen einen Fall, wo eben ein Familienvater seine Familie dort als Geisel genommen hat, wenn sie so wollen, und spielte verrückt. Und war eben kaum ansprechbar und da kam von Erfurt auch ein Mitglied der Verhandlungsgruppe Thüringen und hat also so lange auf ihn einwirken können, dass der tatsächlich nicht den Einsatz des SEKs provozierte, sondern er machte die Tür auf und das war eben dann wirklich eine Möglichkeit. Also das hat man bei den modernen Polizeisituationen heute überall, dass man sogenannte Erstsprecher, Verhandlungsgruppen hat, um nicht gleich mit martialer Gewalt da reinzugehen.
Jetzt gehen natürlich bei mir Bilder im Kopf rum. Den hat man dann in der Sauna, um da nochmal drauf zurückzukommen, auch mit Handtuch um Bauch verhaftet oder im Bademantel?
Also das weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass der mit Handtuch etwas spärlich bekleidet, ja. Und ja, aber bei dem SEK waren offensichtlich keine Damen dabei. Das, zu der Zeit war es noch reine Männerwirtschaft, aber heute hat man eben auch doch wirklich gut ausgebildete Frauen in den Bereichen mit dabei, ja.
Die man natürlich als solche, weil die ja ein bisschen vermummt sind, dann nicht erkennen kann.
Vom Gang her, ja. Vom Gang her wirst du sofort sagen, das ist eine Frau. Ne?
Bei aller vollen Ausrüstung.
Ja. Das kann man erkennen. Das sieht man schon. Ne? Ja. Gut, wenn man einen Blick dafür hat.
Ja, das hoffen wir.
Und nach Ihrem Dienst in Hessen, es klang eben schon durch, ging es aber nach Thüringen.
Ja, ich bekam dann eine Einladung der Thüringer Polizei über das hessische Innenministerium. Die suchten also nun neue Leiter für die Polizeidirektion, die sie neu aufgebaut hatten. Und ich war dann in einem Ausleseverfahren dafür vorgesehen und ging eben dann zunächst erstmal an die Polizeiakademie nach Münster. Das war die Beschulung für den höheren Dienst und wurde anschließend dann in Nordhausen eingesetzt als Leiter der Polizeidirektion. War dann Polizeioberrat, Polizeidirektor, leitender Direktor und bin dann mit 60 in Ruhestand gegangen. Das war also noch üblich damals. Heute müssen die Kollegen auch mit 63 in Ruhestand gehen.
Ja, das muss so 2000 gewesen sein.
Als ich bin 2000 in Ruhestand gegangen, ja, mit 60. Hm? 40
das geboren. Das hätte ich mir jetzt ausrechnen können, ja. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Und ich kann mich daran erinnern, als wir uns das allererste Mal kennengelernt haben, das war in Bad Soden-Allendorf. Da war eine Filmvorstellung, eine Erstaufführung damals. Und ich glaube, der Film hieß An die Grenze. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oder zur Armee oder so ähnlich. Und da war in Bad Soden-Allendorf die Erstaufführung, die ganzen Schauspieler waren dabei. Es war ganz toll. Es war sogar Feueralarm dort in der Stadthalle. Und wir dachten alle, das gehört zum Film dazu. Nein, es war tatsächlich Feueralarm. Es rauchte auch irgendwo.
Der Film wurde gedreht, dort im Bereich des Grenzmuseums auch.
Ganz genau.
Und große Ballons waren da, die das beleuchtet haben und interessante Schauspieler. Und das fand also da statt und die Erstausführung war eben dann da. Aber ich kann mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern, aber okay.
Ist ja schon 25 Jahre her.
Oh ja.
Und der Film hieß wirklich An die Grenze.
Ja, an die Grenze, ja.
Ja, genau.
Ja, und wir kennen alle das Grenzmuseum Schifflersgrund. Und das ist auf Basis Ihrer Ideen entstanden.
Wir hatten im Freundeskreis in Bad Soden-Allendorf nach dieser Grenzöffnung und wir waren ja da nun auch als Polizei in Hessen ziemlich eingebunden, die Ströme von Trabi-Fahrern zu sortieren in Eschwege, Witzenhausen, Bad Soden-Allendorf und viele Kontakte, die entstanden. Wie komme ich denn jetzt zum Rathaus? Wie bekomme ich denn mein Begrüßungsgeld? Und was ist da alles mit verbunden? Also Polizei und Kontakte. Und als das dann alles ein bisschen ruhiger wurde, dann 90, dann haben wir im Freundeskreis gesagt, also dieser Zaun, den können wir nicht ganz wegmachen. Das ging ja nun langsam los, alles für Hühnerställe und für Komposthaufen das zu nehmen. Und dann haben wir uns gesagt, wir gründen jetzt einen Verein, Arbeitskreis Grenzinformation e.V. Das waren Bad Soden-Allendorfer Bürger und auch aus dem Eichsfeld ehemalige Verwandte und Freunde von Ernst Wilhelm Heugeroth. Und so haben wir dann mit diesem Verein das erste Mal uns mitgeteilt und waren dann auch schon mit Landrat Henning, der war damals noch Ratsvorsitzender des Kreises. Mhm. Und dem haben wir gesagt, wir wollen also dort einen Turm an der Grenze sichern. Ja, sagt er, geht doch in Ordnung. Ja, und was Formalitäten, könnt ihr doch machen. Und dann wollten wir den ersten Turm nehmen, aber das war eine Familie von Stampfurt in Bad Soden-Allendorf. Die hatten also auf Thüringer Gebiet ein Grundstück und das war ihr kleines Anwesen. Und nein, den Turm könnt ihr da nicht haben, da muss also wieder unser kleines Gästehäuschen hin. Dann sind wir etwas weiter gekommen und waren also an dem jetzigen Standort angekommen mit dem Turm. Der passte also zu unseren Vorstellungen dort einfach eine kleine Gedenkstätte zu errichten. Das war eben dann die Auslösung, dass wir dort schon in 91, also zum Tag der Deutschen Einheit, konnten wir das erste Mal eine Veranstaltung da durchführen.
Wie ging das damals los? Also der Turm stand da und wie entwickelte sich das dann weiter so Schritt für Schritt?
Naja, wir hatten dann zu dem Kommandeur der Grenztruppe auf dem Richterberg den ersten Kontakt, weil das ja noch alles etwas militärisch war. Und der wollte uns den Turm für 1000 D-Mark verkaufen. Und dann haben wir gesagt, nee, also das ist ja nun nicht möglich. Ja. Wieder mit Landrat Henning, Dr. Henning, ja, meinte, das ist mit Sicherheit Eigentum des Volkes da und nee, dann machen Sie mal weiter. Und so sind wir dann weitergekommen. Aber es kamen dann hinterher Ansprüche von ehemaligen Besitzern, die also dort Gelände hatten und was der Staat eben für sich in Anspruch genommen hatte. Und da zahlen wir heute noch einen ganz schönen Mietbeitrag an eine Familie, die gesagt hat, ach, ist doch ganz schön, wir vermieten euch das, aber zum richtigen Betrag. Ja. Mhm. Ist also eine Fläche im Museum, die kostet uns dann richtig Geld. Alles andere ist dann übertragen worden als Grundbesitz für uns. Ja, und so entwickelte sich das dann von Mal zu Mal. Der Verein wuchs, wir hatten Mitglieder, wir hatten Kontakte dann hergestellt. Inzwischen hatte ich dann von Nordhausen aus die Möglichkeit, die nötigen Fahrzeuge und Geräte und Panzer und Flugzeuge und Hubschrauber von der Bundeswehr und von Bundesgrenzschutz und von den Amerikanern und auch von abrückenden Russen, Sowjets, haben wir also eine Mi-24, die hatten sie vergessen. Ja, die
kann ja mal passieren.
Haben wir dann übernommen und gab es auch so einen mündlichen Vertrag zwischen einem Offizier und uns, ja, dass wir die übernehmen konnten. Naja, also so baute sich das dann auf.
Das ging dann Cash in die Tasche wahrscheinlich von irgendwelchen Offizieren.
Ich weiß das heute gar nicht
mehr. Ach so, klar. Das sind natürlich die Antworten, die wir hören wollen.
Und die Stelle, wo sich das Museum befindet, in der Nähe fand auch die Episode mit dem Heinz-Josef Große statt, das Ereignis.
Das war auch der Grund, dass wir dann gesagt haben, also das ist hier eine doppelte Geschichte. Einmal ist die Fläche ganz gut zu erreichen und zum anderen ist das eben der Unglücksort, wo Große eben auf der Flucht erschossen wurde. Und deswegen behandeln wir auch unser Museum in Erinnerung an Große, der aus Talwenden nun dort ums Leben kam.
Wie spielte sich dieser Fluchtversuch, der gescheiterte Fluchtversuch, ab?
Wir haben uns das rekonstruieren lassen von Angehörigen des Bundesgrenzschutzes, vor allen Dingen auch des Zollgrenzdienstes. Gab es drüben auf der Seite, also nicht nur Bundesgrenzschutz, sondern auch den Zollgrenzdienst. Und die waren zu diesem Zeitpunkt unmittelbar auf der Kreisstraße und haben also in Richtung Turm geguckt. Der Turm stand schon, aber es musste jetzt eine Verbindung, eine Stromverbindung, Kabelverbindung hergestellt werden. Deswegen war Große mit seinem Traktor eingesetzt von der Melioration in Uder. Und die sahen also jetzt, dass da bestimmte Aktivitäten sind. Warum fährt er also jetzt mit dem Traktor so schnell zurück dahin, nachdem also die begleitende Grenztruppe kurz mal weg war? Und sie sahen dann, wie er die Schaufel hochhob und sprang also vom Dach in die Schaufel mit seiner Aktentasche dann in Richtung unserer Kreisstraße hoch und hatte jetzt noch 40 Meter, aber sie haben ihn also mit Warnschüssen dort aufmerksam gemacht, dass sie jetzt schießen und haben ihn dann von hinten mit mehreren Schüssen erschossen. Er blieb dann dort liegen und das war jetzt eine Situation, die war eben sehr brenzlig, denn die BGS-Beamten inzwischen und auch die Zöllner zögerten jetzt, die 20, 30 Meter reinzulaufen, um ihn rauszuziehen. Denn nach internationalem Recht wäre es also dann, bewaffnete Träger wären da reingegangen oder hätten vielleicht auch zurückgeschossen und wir hätten also einen riesen Konflikt gehabt. Also die haben dann eben nur gerufen, lass doch den am Leben. Und gut, es gab dann hinterher nach der Wiedervereinigung eine Gerichtsverhandlung vom Landgericht in Mühlhausen und die wurden wegen Jugendstrafe, die beiden Schützen, dort eben verurteilt.
Okay, ja.
Also man muss ja für unsere jüngeren Zuhörer dazu sagen, es gab einen Grenzstreifen, der war 5 Kilometer breit. Dann gab es einen Grenzstreifen direkt vor der Grenze, 500 Meter Gebiet. Dann kam der Grenzzaun, der aber immer noch nicht die Grenze war. Und anschließend kam erst noch so ein, ich weiß nicht, wie breit der Streifen war.
Nicht definiert, also dem Gelände angepasst, aber immer noch eine Fläche.
Und dann kam die wirkliche Grenze, das waren diese Grenzsteine, schwarz-rot-gold mit dem Emblem drauf.
Das immer abgebaut wurde von westlichen Besuchern.
Und bis dahin befand man sich auf DDR-Gebiet.
Auf jeden Fall.
Und der Herr Große lag dort vor DDR. Der Grenze. Ja. Das war das Problem.
Der lag auf DDR-Gebiet und wäre also nach 20, 30 Meter erreichbar gewesen. Aber es hat sich keiner getraut. Denn die standen mit ihren Waffen im Anschlag und sie hatten ihren Auftrag natürlich. Hm. Ja. Ich meine, wir haben immer wieder bei Besuchen an der Grenze vorher auch, ich habe also schon vor 89 dann Besuchergruppen an der Grenze begleitet und wir haben immer darauf hingewiesen, dieser dieser Grenzsoldat dort, wenn er schießt, dann landet er bei uns im Zentralregister in Salzgitter im Westen. Hm. Schießt er daneben oder schießt gar nicht, dann landet er bei der Staatsanwaltschaft, ja, mit Militärstaatsanwalt der DDR und wird wegen Beihilfe zur Republik so verurteilt. Er ist ganz arg dran, was er macht. Ne? Mhm. Das haben wir immer wieder versucht zu rufen. Denn immer wenn Besucher an die Grenze kamen, waren also einige Scharfmacher dabei, ihr Verbrecher und das Übliche. Mhm. Er sagt, das bringt doch nichts. Die kommen jetzt aus Castrop-Rauxel hierher und machen also große Erklärung, geben sie ab, aber wir leben doch hier miteinander. Lassen Sie es doch sein.
Ich erinnere mich immer an die Berichte meines Vaters, der war auch an der Grenze, diente an der Grenze und berichtete davon, dass es für ihn, also dass es so ein großes Glück ist, dass er nie in die Situation kam. Er hat auch berichtet von einem Kameraden, der halt geschossen hat. Er sollte einen rüberbringen, du zeigst mir, wo es jetzt sehr lang geht, und hat dann, um zu signalisieren, dass er es ernst meint, ihm auch durch die Jacke geschossen, und er hat sich halt gewehrt, weil er halt Angst hatte. Der hat den Flüchtling oder den potenziellen Flüchtling erschossen, er wurde mit allen Ehren bedacht, ist aber menschlich, war er ein gebrochener Mann, weil ja, er hat jemanden umgebracht, und mein Vater hat dann immer, als diese Prozesse dann durch die Presse und durch die Medien ging, gesagt, ja, es kann sich keiner vorstellen, wie es uns ging. Man war in einem Dilemma, wie Sie es schon sagten. Man war immer gekniffen, und das waren ja wirklich, wie Sie auch sagen, junge Leute mit 18 teilweise.
Wehrpflichtig.
Ja.
Also wir versuchen immer wieder im Museum, und das haben wir auch vorher schon getan, immer wieder auf diesen Umstand darauf hinzuweisen, dass eben dieser Angehörige der Grenztruppe wirklich in einem vielschichtig, egal was er gemacht hat, er hat es immer falsch gemacht. Mhm. Dass wir das immer wieder herausgestellt haben, denn viele kommen doch ohne große Ahnung an die Grenze ran heute und wollen da Erklärungen abgeben, dass wir sagen, das ist der falsche Weg, den zu beschuldigen, der kann nicht anders. Hm.
Ich kann mich an meine Musterung erinnern. Da hatte mir mein Vater einen guten Tipp gegeben. Achtung, versuche irgendwie um die Grenze drumherum zu kommen. Mir war nicht so ganz bewusst, wie mir das gelingen konnte. Das war immer so eine Frage bei der Musterung. Haben Sie Westverwandtschaft? Oder Verwandtschaft im nicht-sozialistischen Ausland, so hieß es ja ganz genau. Und da habe ich gesagt, ja, meine Cousine, mein Cousin und noch eine Cousine, mein Onkel, meine Tante und alles, zack, jede Menge Leute genannt. Und zu denen haben sie auch allen noch gesagt, jo, habe ich gesagt, mindestens einmal im Jahr sehe ich die kommen zu uns, besuchen uns, und damit war ich geheilt.
Ja. Gute Hinweis gewesen.
Gute Strategie.
Ja, aber in Bad Soden-Allendorf und die ganzen angrenzenden Dörfer dann auf dem Ostgebiet wie Asbach-Sickenberg und so weiter, das war ja damals in der Zeit 61, wir haben es bei Peter Gastrock gehört, wo der Opa dann einfach zack über die Grenze drüber weg durch die Werra durchgeschwommen ist. Und so ist es ja in Asbach-Sickenberg auch ganz oft passiert, die sich dann in Bad Soden-Allendorf angesiedelt haben. Die jüngeren Leute, Oma und Opa, blieben dort, wurden beerdigt. Mhm. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Die wurden beerdigt in Sickenberg auf dem Friedhof, der direkt an der Grenze war.
Und die westdeutschen Trauernden standen auf westlicher Seite, dazwischen der Zaun, da das Grab. Da wurde eben die Grablegung durchgeführt, und die westlichen Verwandten hatten keine Einreise in die DDR und waren also auf westlicher Seite. Doch, das haben wir erlebt.
Unvorstellbar.
Mhm. Ja, aber so war's.
Und sie wären ja auf der Ostseite nicht näher am Grenzzaun gewesen, als sie dann auf der anderen Seite waren. Auf dem Friedhof jetzt.
Ja, das ging nicht.
Kommen wir doch mal zum Museum. Da sind viele Exponate ausgestellt oder waren auch ausgestellt, von denen Ihnen auch einige gehören. Also aus Ihrem Privatbesitz, ist das richtig?
Naja, ich hatte einiges an Materialien zusammenbekommen von Freunden und Verwandten, Bekannten, an Schriftsätzen und auch an Exponaten über, die ich dann für mich auch mit eingebracht habe, wo ich dann auch gesagt habe, aber Freunde, ich stelle euch das leihweise zur Verfügung. Denn ich weiß nicht, wie hinterher reagiert wird, aber ich habe auch einiges dem Museum dann überlassen, ja. Also die Großfahrzeuge und die Hubschrauber und die Fahrzeuge, alles was war, das haben wir dann als Museum erworben. Oder wenn ich es über diese sowjetische Schiene bekommen hatte, dann haben wir das dem Museum auch schriftlich übertragen. Also alles, was jetzt dort steht, gehört dem Museum, ja.
Ja, und da ist ja jetzt eine Neukonzeption in dem Museum stattgefunden. Und da ist ja auch ein bisschen entsammelt worden,
das
wurde
ja uns mitgeteilt. Das ist der richtige Begriff.
Ja. Entsammelt worden. Und da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wenn Ihnen da einiges gehörte, aber Sie haben ja schon gesagt, es ist übereignet worden, jetzt an das Museum. Wo hätten Sie es denn hingestellt? In Ihren Garten? So eine Mi-24 oder wie das Ding hieß, weiß ich gar nicht.
Also ich habe im Moment habe ich noch einen Trabant-Geländewagen und einen Polizeilader, der steht in der Garage in Bad Soden-Allendorf. Der Lader ist zugelassen und bei Festivitäten fährt der Lader, aber das Blaulicht wird dann mit zwei Strümpfen abgedeckt. Aber dann fährt er durch Allendorf noch durch und der ist also in Ordnung. Die gehören mir. Und alles andere ist teilweise zu anderen Museen abgegeben worden. Und ja, wir haben aber noch im Museum behalten dürfen nach der Neukonzeption 5 Hubschrauber. Die sind noch da und 2 Kettenfahrzeuge. Das war also das Äußerste, was sie zugelassen hatten. Nun war Herr Ruske natürlich sehr traurig, dass er von allem Abschied nehmen musste, was wir mühsam gesammelt hatten. Aber ich war dann auch letztlich mit unseren Freunden im Vorstand überzeugt, das muss jetzt eine neue Konzeption sein. Wir sind also kein Kriegsmuseum, sondern wir sind eine Gedenkstätte, die mit einigen Exponaten zeigen soll, was hat hier stattgefunden, wie wurde die Grenze überwacht. Und das ist eben das Material, was wir jetzt zeigen. Und wir haben also mit Dr. Stöber und mit den Damen dort ein solches Team, die also diese Neuausstellung in dem großen Gebäude dermaßen gut begleitet haben mit den Berliner Machern, dass wir hohe Anerkennung bekommen für die jetzige Ausstellung. Und viele fragen natürlich noch nach den Containern und ja, Leute, die sind verrostet, oder nach den Baracken, ja, die müssen wir wieder streichen. Aber jetzt haben wir eben neue Gebäude.
Sehr schön. Mich würde mal interessieren, wenn Sie den Trabi-Kübel noch haben.
Ja.
Haben Sie es schon mal versucht, von Linde Werra hoch zum Ministerblick?
Ministerblick.
Haben Sie schon mal versucht, dort hochzufahren?
Nein.
Ich bin mal mit dem Fahrrad runtergefahren. Da hatte ich einen Punkt in der Hose. Das muss ich also gestehen. Also so steil, und da sind die ja mit Ellos hochgefahren. Mhm. Im Winter.
Mit Ellos hochgefahren oder von Wahlhausen auch Richtung unseres jetzigen Museums sind die also auch hochgefahren. Und das ist schon eine Steigung dort auch, ne? Aber das, der Trabi schafft das.
Vielleicht fahren wir mal gemeinsam hoch.
Natürlich.
Ich habe noch mal eine Frage. Die Hubschrauber, sind die alle durch die Luft angereist?
Nein, die sind per Lasten gekommen. Denn die waren nicht mehr einsatzfähig, sonst hätten wir sie nicht bekommen. Also die strengen Vorschriften der Bundeswehr mussten beachtet werden. Mhm. Bei den Panzern mussten die Rohre durchschnitten werden, also sodass da kein Schuss mehr rausgeht. Und bei den Hubschraubern wurde also an den Rotorblättern, wo die befestigt sind, wurde auch ein Schnitt reingesetzt, sodass wir die nicht mehr fliegen lassen können.
Die heben nicht mehr ab.
Die heben nicht mehr ab, aber sie sind auf jeden Fall für dieses Museum eine gute Aussage. Mhm.
Die sind ja auch teilweise begehbar, ne?
Wir haben die Mi 8 haben wir aufgelassen. Mhm. Das ist also für viele interessant, mal reinzuschauen, wie so sowjetische Kriegstechnik war, in das Cockpit reinzuschauen. Und sich mal reinzusetzen. Und unsere Enkelkinder waren immer begeistert. Ich habe inzwischen 5 Urenkel, das möchte ich ja mal an dieser Stelle sagen.
Respekt.
5 Urenkel. Aber unsere Enkel und die Urenkel, die waren also gerne mit in dem Hubschrauber, in der Mi 8. Und meine Frau hat sie dann als Stewardess bedient. Hat also einen Wagen mitgenommen und hat, guten Tag, mein Herr und meine Dame. Und da waren die begeistert. Und das hat sich bei vielen, hat sich das so auch gezeigt, immer da rein in den Hubschrauber. Ja. Mhm. Wobei das wirklich eine alte Klamotte ist. Ne?
Also damit hätte ich nicht fliegen wollen. Also es ist ja sehr spartanisch.
Ganz spartan. Aber fliegt heute noch. Mhm. Also der Typ. Mhm. Der Typ in den ehemaligen sowjetischen Bereichen dort mit Kasachstan und Turkmenistan und so weiter.
Also nachdem Afrika. Es mir gelungen war, bei der Musterung
nicht
dafür zu sorgen, dass ich nicht zur Grenze gekommen bin, bin ich dann zu den Panzern gekommen, was nicht unbedingt schöner war. Aber deshalb weiß ich natürlich, was spartanische Technik ist, russische Panzer zu fahren. Das war schon...
Also wir haben den einzigen T-34 noch hier in dem Bereich. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, wo noch einer steht hier. Im Eichsfeld auf keinen Fall.
Also ich weiß, wo einer steht. Das ist unter den Linden. Also nicht unter den Linden auf der anderen Seite der Straße, das ist 17. Juni. Bei dem russischen Ehrenmal, was viele Leute gar nicht wissen, das russische Ehrenmal in Berlin ist auf Westberliner Gebiet
natürlich
gewesen.
Ja. Und zwar unter den Linden. Und das wird auch teilweise von russischen Militärs auch noch bewacht. Ne? Mhm. Also da ist immer noch eine ehrende Formation, die das behält. Das ist eben auch so eine Absprache gewesen unter den Siegermächten. Ne? Mhm. Also der T-34, der steht eben bei uns noch in ganz schön farblichen Austausch.
Aber da kann man nicht rein, oder?
Nein, nein.
Da will man auch nicht rein.
Ja, da will man auch nicht rein. Nee.
Also ich bin schon ein bisschen moderneren gefahren.
T-55 und sowas oder noch weiter. Ne? Das waren schon, die konnten auch während der Fahrt auch schon dieses Geschütz bedienen. Ne? Mhm.
Denk mal an was Schöneres.
Ja, genau. Wir haben ja auch uns so ein bisschen was flüstern lassen, Herr Ruske. Und wir zitieren mal so ein paar Sprüche, die man mit Ihnen wohl verbindet. Also Sie sagen wohl ganz gern, wir sind seit über 30 Jahren auf Sendung.
Ja.
Oder machen Sie mal.
Das sind Sachen, die bringe ich aus dem Polizeiberuf mit. Ja. Denn Teamarbeit ist ganz wichtig. Denn das habe ich ja nun im Polizeialltag erlebt. Alleine ist dort nichts zu machen, sondern man braucht eine Mannschaft, man braucht ein Team und machen Sie mal. Das war also ein geflügeltes Wort, was ich gern heute noch gebrauche. Mhm. Aber es ist kein großer Personenkreis mehr da, der was macht. Das ist inzwischen, ist inzwischen anders organisiert. Aber ich darf zumindest meine Meinung da noch sagen.
Mhm. Ja. Und ein Spruch, rufen Sie mich an, wenn unsere Freunde von der Bundeswehr zu Besuch kommen.
Ja, oder auch vom Bundesgrenzschutz oder vom Zollgrenzdienst. Denn die möchte ich mir ganz gern vornehmen und möchte die eben begleiten, weil da auch ein gewisser Bezug dann da ist. Und ich denke, wenn da ein leitender Polizeidirektor denen sagt, also das ist so und so, kommt es vielleicht doch eher an.
Ich erinnere mich, in der Vergangenheit waren ja dann immer viele ABM-Kräfte, die Sie da unterstützt haben, die das wahrscheinlich ohne deren Hilfe es gar nicht möglich gewesen wäre, das so zu entwickeln. Wie sieht das heute aus? Wie viele Mitarbeiter hat das Grenzmuseum?
Also wir hatten damals mit den ABM-Kräften hatten wir bis zu 10 Mitarbeitern, die also von dem Arbeitsamt in Heiligenstadt als ABM-Kräfte oder auch in Witzenhausen unterstützt wurden. Und da hatten wir nur einen kleinen Beitrag zu leisten, finanziellen Beitrag. Und wir hatten also Maria Plunke aus dieser Maßnahme heraus dann auch etwas als Angestellte übernehmen können. Heute haben wir insgesamt 9 Mitarbeiter, die sozialversicherungspflichtig sind. Und haben,
Respekt.
Und haben dabei zusätzlich jetzt noch einen Hausmeister, den wir über eine solche ehemalige ABM-Maßnahme noch begleiten. Aber ansonsten eben alles sozialversicherungspflichtig. Und dann eben, dass wir als ehrenamtliche Mitarbeiter dazugehen, ja, bei Führungen zum Beispiel, ne, und Begleitungen. Aber der ganze Apparat wird eben, wie gesagt, von Dr. Stöber und seinen Mitarbeitern dort so geleitet, dass wir es also auch ja als Vorstand zur Kenntnis nehmen, was da läuft. Mhm. Und wir sind auch sehr zufrieden.
Und da gibt es einen Freundeskreis oder ist das ein direkter Verein?
Direkter Verein. Wir sind also als einziges Museum, als Verein. Andere Einrichtungen, wie zum Beispiel Point Alpha, das sind Stiftungen und Mödler-Reuth, ganz große Stiftung auch. Und wir sind als Verein. Der Vereinsvorstand ist also verantwortlich für das Geschehen und nachgeordnet sind also dann die Mitarbeiter dort. Ja. Und das muss sich alles finanzieren von den Eintrittsgeldern beziehungsweise von staatlicher Unterstützung, die wir also im Rahmen der institutionellen Förderung von beiden Bundesländern bekommen.
Mhm. Eintritt, das ist ja, ich sag mal,
5 Euro.
5 Euro, absolut überschaubar.
Ist überschaubar.
Da müssen ja viele Leute kommen,
ja.
Also ohne staatliche Unterstützung. Und
30.000 bis 35.000 Besucher im Jahr, sodass wir also zumindest diese Summe von 150.000 Euro dazugeben können. Und die beiden Länder haben in gleicher Weise dann die Zuschüsse, sodass wir damit unseren Personalhaushalt begleiten können und eben die Kosten, die eben so entstehen, was eben vom Betrieb her notwendig ist.
Jetzt gab es aus Hessen wieder einen Bescheid.
Von Hessen gab es jetzt, ja, vom Landwirtschaftsministerium. Und da bin ich also dem Dr. Stöber immer sehr dankbar, dass er immer solche Möglichkeiten sofort erkennt, wo wir Anträge stellen können. Und wir haben also jetzt in Hessen den Antrag gestellt, weil wir die Hessenhalle wollen wir jetzt ähnlich farblich darstellen, wie die beiden anderen Gebäude sind, also diese dunkle Farbe, damit die Einheitlichkeit da ist. Und wir wollen ein großformatiges Bild produzieren auf die Vorderfläche, dass also der Hubschrauber direkt auf diese Halle zufliegt, wie das früher mal war. Und die finanziellen Mittel dafür hat Hessen zur Verfügung gestellt, ja.
Ideen kann man ja viel haben,
aber man muss es auch
dann entsprechend finanziell umsetzen können.
Deswegen haben wir eben auch die Kontakte zum Regierungspräsidenten, zu den Abgeordneten im Landtag, im Bundestag. Also das ist schon wichtig, ja.
Ja, wir haben vorige Woche über Sie gesprochen hier, wer als nächstes so kommt. Und einen Tag drauf, das war ganz erstaunlich, als wenn es der Himmel gewusst hätte, erscheint dieser Artikel in der Thüringer Landeszeitung. Sie sind nur von hinten zu sehen, habe ich festgestellt.
Naja, aber zu erkennen.
Wir haben Sie sofort erkannt.
Ja, Herr Ruske, Ihnen eilt ein Ruf voraus im Grenzmuseum. Um die politischen Eliten kümmert sich meistens Wolfgang Ruske. Er hatte alle, die Ministerpräsidenten, Kommunalpolitiker, Bürgermeister, Landräte. Wolfgang hat sie alle durchs Grenzmuseum geführt. So steht es hier.
Ja. Und das war auch wichtig, denn diese Persönlichkeiten, ob sie nun Ministerpräsidenten waren in Hessen oder Thüringen oder sind, und Abgeordnete sind ja auch diejenigen, die letztlich als Geldgeber in Erscheinung treten und die dann die Möglichkeit haben, in der Staatskanzlei und in den jeweiligen Ministerien einfach zu sagen, also mach das mal da mit dem Grenzmuseum Schifflersgrund. Die haben da einen Antrag unterwegs und ich unterstütze das sinngemäß so. Also wir hatten da eigentlich gute Kontakte und haben die immer noch.
Mhm. Ja, da haben Sie ja das ein oder andere Geschenk auch während dieser Führung bekommen. Uns flüsterte jemand, dass ein Bundesminister Ihnen mal einen Hubschrauber geschenkt hat.
Ja, das war Schily. Der damalige Innenminister, Bundesinnenminister, der hatte uns die Aloet mitgebracht. Der hat die Aloet mitgebracht. Also wir haben ja dann die Bell noch da. Und wir hatten also lange Kontakte hergestellt über das Bundesministerium, denn einen Hubschrauber zu bekommen aus den Flugbereitschaften des Bundesgrenzschutzes war ja nicht so einfach. Aber der Kontakt über Herrn Schily, und er kam ja selbst dann und hat ihn übergeben, das war eine sehr schöne Veranstaltung, ja.
Sind dann ganz besondere Gastgeschenke, ne?
Das kann man sich so gerne immer wieder genehmigen lassen, ja.
Ja, wir haben ja jetzt, muss ich mal feststellen, dreimal das Thema Aufarbeitung von DDR-Unrecht auch auf der Reihe. Nämlich mit Manfred Grund, der hat Großstellung dazu genommen, Mario Behrendt, ein Chorleiter, und jetzt Sie.
Also ich denke, was wir immer wieder auch weitergeben müssen und wollen, das geht bei mir in der Information zurück bis in die 80er Jahre. Denn der Landrat des Werra-Meister-Kreises, Eitel Ohöhner, auch eine Persönlichkeit damals, der hatte also gesagt, ich brauche jetzt Persönlichkeiten, die Besucher an der Grenze führen. Und da habe ich mich auch gemeldet, das war dann schon in 85, 86, als ich dann schon im Werra-Meißner-Kreis war. Und wir wurden dann in Bonn vom Gesamtdeutschen Institut, innerdeutsches Ministerium gab es zu dieser Zeit ja, wurden wir dann ausgesucht und angesprochen über die Situation in der DDR. Also ich denke sachlich, dass es eben ein Regime ist, von einer Partei geführt, und welche Belastungen in den Zuchthäusern waren und die Jugendwerkhöfe und alles, was so war, waren also alles Begriffe, die in jedes Jahr in Besprechungen vertieft wurden. Und wir fuhren auch einmal im Jahr dann als Reisegruppe in die DDR. Also ich war zu dieser Zeit dann mindestens 5, 6 Mal bei solchen Touren mit dabei, sodass wir auch einen eigenen Eindruck hatten, was wir jetzt den Besuchern an der Grenze dort verkünden können. Nicht nur, das ist da Lindewerra und das ist Asbach und das ist Wahlhausen, sondern wie leben die Menschen und wie ist das organisiert und wie ist das Schulwesen und wie ist das Militär und das, was alles war, so dass man auch darauf hinweisen konnte, wie eingeschränkt das Leben in der DDR, aber insbesondere auch im Grenzraum ist, so dass wir also dort wahrscheinlich auch richtige Erklärungen abgeben konnten.
Kommen wir mal zu Ihren sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeiten und jetzt mal auf die Zeit, nachwendische Zeit. Sie sind Mitbegründer des Vereins Bürger und Polizei e.V. und haben sich daran beteiligt, die Notfallseelsorge in Thüringen aufzubauen.
Ja. Also wichtig war die Notfallseelsorge, die kannte ich aus dem Hessischen, dass ich selbst tätig werden musste damals als Angehöriger der hessischen Polizei bei schweren Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang oder irgendwelchen Brandgeschichten und Todesfällen, dass wir dann die Todesnachricht zu übergeben hatten. Das konnte also auch nicht jeder machen. Mhm. Und viele haben dann auch gesagt, also bitte. Und das war auch dann meine Aufgabe auch gewesen, vor 89, wenn Sie es so wollen, im Hessischen, dass ich mir den Pfarrer mitgenommen habe in einer Ortschaft und bin dann eben zu den Angehörigen. Und wenn die Angehörigen dann gesehen haben, einen Pfarrer und einen Polizisten, dann war das also schon eine Situation, dass wir eben sagten, bitte lassen Sie uns doch ins Haus rein. Für die war klar, da war was passiert. Und das Einige, was mich eben noch da wirklich immer wieder als Besonderheit in Erinnerung bleibt, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Bad Soden-Allendorf und Eschwege. Eine junge Mutter wurde getötet und ich musste also jetzt mit dem Pfarrer zu den Eltern von ihr. Und da kommt die Mutter die Treppe runter und sagt, Herr Ruske, das ist doch Ihr Kind. Das hat mich also dermaßen mit beschäftigt. Und 14 Jahre später kriegen meine Frau und ich eine Einladung zur Konfirmation von diesem Kind. Mhm. Also das hat mich sehr getroffen. Und deswegen war es auch die Grundlage, dass wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung bei solchen Überbringen von tödlichen Ereignissen, dass wir da nicht nur Pfarrer haben, sondern Persönlichkeiten, die das auch rüberbringen können. Mhm. Und so haben wir das dann eingerichtet in meinem Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion, hatten wir dann die Notfallseelsorge und hatten dann auch Pfarrer mit dabei. Und das hat auch ganz gut dort funktioniert. Verein Bürger und Polizei war also auch wichtig, um die Bürgerschaft an die Polizei heranzuführen. Denn Volkspolizei und der schlichte DDR-Bürger, naja. Rechtsrand, Papiere, ja. Und guten Tag, Verkehrskontrolle, bitte, Führerschein und Zulassung. Das war nicht so geläufig. Aber mit dem Verein Bürger und Polizei haben wir dann auch Veranstaltungen durchgeführt. Wir hatten dann Truckerfeste in Nordhausen. Die waren so also bis ins Eichsfeld rein auch bekannt. Und jedes Jahr ein paar Mal hintereinander. Helmut Peter mit seinem Autohaus hat uns also da auch unterstützt. Und er war ja dann auch Stellvertreter im Verein Bürger und Polizei. Und Johnny Hill und Tom Astor und so diese Größen. Und alle haben sich dann Cowboyhüte aufgezogen und haben in Nordhausen gefeiert. Das war wunderbar. Und wir hatten die Bevölkerung dann für uns gewonnen. Ja. Und da zusätzlich kam dann noch die Idee, jetzt gründen wir einen Polizeikorps. Mhm. Und dann haben wir den ersten Thüringer Polizeikorps gegründet. Mit Sängern hier aus Nordhausen, aus Eichsfeld und andere. Wir haben uns einmal in der Woche getroffen und haben gesungen.
In welcher Stimme haben Sie gesungen?
Ich war Tenor. Naja. Und war immer schön. Wir wurden dann auch selbstverständlich vom Minister eingeladen dann, nicht? Wir konnten also dann singen in Erfurt beim Geburtstag irgendwas. War auch wieder von Vorteil. Mhm. Man hatte wieder ein Netzwerk über den Polizeikorps. War auch dann im MDR-Fernsehen gewesen. Und ja, das waren schöne Erlebnisse. Und der wurde dann natürlich dann nicht weiter gepflegt, der Chor. Ich bin dann 2000 weggegangen. Thomas Suschinski, unser Pressesprecher, hat noch eine Weile das mit begleitet. Aber dann hat sich das dann doch aufgelöst. Aber ja, es war eine schöne Zeit.
Ich glaube, dieses Netzwerken, das ist was, wo wir noch ein bisschen Nachholbedarf hier in den neuen Bundesländern haben gegenüber den alten Bundesländern.
Wobei,
wir haben ja gesagt, Beziehungen, das muss man schon haben hier.
Ja, also das war ja so ein Spruch, Marx und Engels musst du nicht kennen, Hinz und Kunz musst du kennen. Das war viel wichtiger und das...
Das habe ich in Nordhausen und hier auch in Heidenstadt dann auch erlebt, dass man mir erzählt hat, mit einer Flasche Schnaps aus Nordhausen an die Ostsee und einen Teil für einen Trabi da ausgetauscht. Kompensation.
Ja, genau.
Kompensation.
Und Sie sind auch Mitglied im Lions Club.
Ja, das ist eben eine, den haben Sie ja hier auch, sind ja dann auch gegründet worden, die Lions Clubs nach 91, 92. Und ich war aus den 80er Jahren in Eschwege dann Mitglied im Club, war auch dann Präsident mal gewesen in der Zeit. Und das ist eben mehr ein Service-Club, dass wir eben versuchen, so Randbereiche zu begleiten. Menschen, die irgendwie eine gewisse Hilfe brauchen oder Einrichtungen, Kindergärten und so etwas. Und ja, es ist ein Service-Club, um Hilfe zu leisten.
Ne? Man sagte uns, dass Wolfgang Ruske ein Mann der alten Schule ist. Zum Weltfrauentag gab es für alle Mitarbeiterinnen im Schifflersgrund eine Blume oder eine andere Aufmerksamkeit. Oder zu Ostern gab es auch Lotterielose vom Lions Club, die sie dann aber allerdings vor der Auslosung wieder eingesammelt haben. Und kein Mensch von den Damen weiß bis heute, ob sie jemals gewonnen hätte.
Also Herr Ruske hat dann die Gewinne nicht für sich in Anspruch genommen. Er hat nach der Liste festgestellt, die haben leider nichts gewonnen. Ja. Aber die Liste war den Mitarbeitern hinterher auch bekannt. Ja. Die wussten ihre Nummer auch. Und
aber wir hatten ja eben schon Kompensation. Wir haben auch für diesen Gewinn eine Alternative oder eine kleine Wiedergutmachung für Sie beziehungsweise
für die Mitarbeiter.
Denn jeder Gast bekommt, oder wenn es passt, hier hinter Ihnen sind viele Kartons mit ganz vielen Schallplatten und jeder Gast bekommt, sofern wir eine entsprechende Platte finden, eine von uns überreicht aus dem Fundus von dem lieben Volker. Und was hätten wir denn hier Besseres wählen können als der große Preis mit Wim Tölke? Also Sie können...
Tölke! Für Ihre Mitarbeiterin den großen Preis jetzt endlich überreichen.
Das will ich Ihnen überreichen, aber selbstverständlich.
Besser kann es ja nicht laufen. Die schönsten Chöre sind hier drauf. Bitteschön,
Herr Buske. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Und das geht an meine Mitarbeiter, selbstverständlich.
Ja.
Ja.
Ja, wir können ja vielleicht jetzt mal ein bisschen auflösen, wer uns hier ein bisschen gebrieft hat. Frau Vaupelmeier.
Ja.
Frau Vaupelmeier ist also aus Heiligenstadt weggegangen und ist zu Ihnen, also hier aus dem Museum weggegangen, weggefangen worden.
Wir haben sie eingefangen. Ja. Wir haben sie eingefangen. Sie war unglücklich in ihrer Funktion hier. Das hatte sie mir gesagt, also damals im Einstellungsgespräch, dass sie auch sagte, ich möchte mich anders entwickeln und ich möchte auch eigenverantwortlich und. Das war bei ihr hier nicht so ganz gelungen, ne? Die ist jetzt richtig fröhlich und alles. Und nein, das ist also wirklich ein gutes Team, was wir dort zusammen haben. Und sie kümmert sich sehr um die Weitergabe von unseren Informationen, gerade an Schüler. Ja, also da ist sie sehr, sehr hinterher und versucht also mit den staatlichen Schulämtern in Waubis und in Bebra und in Eisenach Kontakte zu haben. Wir sind sehr, sehr zufrieden und das ist eine gute Zusammenarbeit.
Herr Ruske, mir ist aufgefallen, dass Sie sehr bescheiden sind. Wenn man manchmal so Reportagen sieht und da ist so ein Veteran bei den Russen, der interviewt wird, der hängt immer voll wie so ein Christbaum. Sie hätten auch die Möglichkeit, ganz viele Orden uns zu präsentieren. Unter anderem Bundesverdienstmedaille, Thüringer Verdienstorden, Hessischer Verdienstorden, Bundeswehr-Ehrenkreuz in Gold und das Bundesverdienstkreuz. Selbst dieses kleine, was man so am Revers trägt vom Bundesverdienstkreuz, tragen Sie nicht. Aber das könnte man doch mit Stolz.
Mache ich ja auch. Nur ich habe gedacht, jetzt bin ich im Eichsfeld, jetzt nehme ich also mal das Thüringer, ja. Das habe ich damals von Herrn Althaus verliehen bekommen, ja.
Ja, wie ist das? Zum Beispiel beim Bundesverdienstkreuz gibt es ja drei Klassen, glaube ich, oder vier Klassen.
Es gibt also die Verdienstmedaille als erster Einstieg und dann gibt es das Bundesverdienstkreuz am Bande und dann noch zwei weitere Stufen. Ja. Mhm. Da wird irgendwann wird eine Persönlichkeit vorgeschlagen, von wem weiß man nicht, aber irgendwie muss es aus dem Bereich der Thüringer Landesverwaltung gewesen sein. Also für die Polizei gibt es, für die Arbeit der Polizei gibt es keinen Verdienst, das ist, muss so sein.
Das muss so sein.
Aber für Tätigkeiten dann eben Polizeikorps und Verein Bürgernpolizei oder Deutsch-Atlantische Gesellschaft, das war dann eben das Ehrenkreuz der Bundeswehr. Oder andere Einrichtungen, was ich noch begleitet habe, da gab es eben dann diese Auszeichnung. Muss ja nicht alles an die Brust kommen.
Und Sie haben das Bundesverdienstkreuz am Bande.
Ja.
Da haben wir das also auch geklärt. Und welchen Dienstrang, mit welchem Dienstrang sind Sie ausgeschieden aus der Polizei?
Ich bin als leitender Polizeidirektor, das ist der letzte Dienstrang, ja. Danach kommt der Polizeipräsident, ja, Vizepräsident, Polizeipräsident. Also im Bereich der uniformierten Polizei oder eben des der Kriminalpolizei ist der leitende Direktor der letzte Dienstgrad, ja.
Das entspricht so bei der Bundeswehr?
Das Oberst? Das ist Oberst, ja. Mhm. Es gibt also einmal ein Oberst und dann gibt es noch ein Oberst B3. Das ist also dann schon eine Stufe weiter. Und dann sagt mir mein Herr Sohn, der also in Cottbus wohnt und bei der Bundeswehr in Brandenburg tätig ist, Vater, ich habe dich überholt, ich bin B3. Das war schön.
Wir haben so einen kleinen Fragenkatalog. Und den stellen wir, oder die Fragen stellen wir unseren Gästen. Und da fangen wir meist immer mit der Frage an, welches Buch würden Sie nie verschenken, Herr Ruske?
Also irgendwelche Biografien von Persönlichkeiten, wo ich mich nicht mit identifizieren kann. Also ich wüsste es im Moment nicht.
Ja, Herr Ruske, was fällt Ihnen leichter? Anfangen oder aufhören?
Was fällt leichter? Anfangen. Anfangen ist leichter, aber aufhören, das sehen Sie ja, 85 Jahre und immer noch im Museum.
Aber den Vorsitz haben Sie abgegeben? Also da haben Sie
dieses Jahr abgegeben an meinen Vertreter damals, Stefan Heuko-Roth-Hartmann. Und mit dem haben wir auch aufgebaut, das Museum, ein junger Diplom-Ingenieur. Und der ist jetzt erster Vorsitzender. Mhm. Ich bin Ehrenvorsitzender.
Mhm. Herr Ruske, wir haben ja von Ihnen schon gehört, dass Sie ein begeisterter Chorsänger sind. Oder waren, sind oder waren?
Waren, ja. Denn ich war ja Angehöriger des Polizeikorps in Nordhausen und höre mir gerne immer noch jetzt Chöre an mit meiner Frau zusammen. Wir haben also in Bad Soden-Allendorf einen wunderschönen Kirchenchor und den wir auch immer zum Tag der Deutschen Einheit ins Museum mitholen oder eine Kantorei. Und das ist es, was ich also gern mit begleite, ja.
Sind Sie da eher der Klassik-Fan oder eher der moderne Fan?
Klassik.
Klassik. Und welche Komponisten schweben Ihnen da immer so vor dem Auge?
Wenn Sie Brahms nehmen oder Beethoven in dieser Richtung, gerne. Und ich habe früher als Schüler Violine gespielt, ja. Mhm. Und habe dann die Geige mitgenommen als 18-Jähriger damals in die Kaserne der Polizei nach Wiesbaden. Habe dann das Gestell aufgebaut und habe dann die Geige genommen. Und wollte was machen, da haben die so zu mir gemacht. Wenn ich eine Trompete gehabt hätte, ja, aber eine Geige bei der Polizei mit 6 Leuten auf dem Zimmer. Ne.
Das war nicht so populär dann.
Ich habe aber dann immer noch, die Kinder haben beide Unterricht gehabt. Annette spielt Cello in Bad Soden-Allendorf im kleinen Chor. Mhm. Und Martin in Cottbus, der singt in einer Gemeinschaft dort und spielt auch Geige. Und Weihnachten haben die beiden immer zusammen gespielt. Ich habe da mitgespielt bis 2-3 Mal, bis die Kinder zu mir gesagt haben, Vater, sing mit. Ja, ist so.
Ich kann mich an eine Episode erinnern, wenn wir bei der Armee Gleichgesinnte gesucht haben. Das war ja gar nicht so ganz einfach. Man konnte ja jetzt nicht durch den Flur gehen, könnte sagen, wer ist katholisch von euch? Mhm. Und da gab es eine ganz einfache Methode, hat man uns vorher beigebracht hier im MCH. Pfeift doch einfach mal, großer Gott, wir loben dich, ja, auf dem Flur.
Ja.
Jeder, der das kennt, der katholisch ist, weiß sofort, was er von dem zu halten hat. Und jeder, der es nicht kennt,
Der geht weiter.
Ja, ja, ja. Das war eine ganz super Episode. Das haben wir gemacht und wir haben uns tatsächlich darüber, über großer Gott, wir loben dich, getroffen.
Ja.
In den Kasernen.
Dann fragen Sie heute mal jemand, ob er das von den jungen Leuten noch mit begleiten kann, nicht?
Mhm.
Großer Gott, wir loben dich, ja.
Altes Gesangbuch Seite 257.
257, ganz genau.
Und Volker, 258 war?
Brüder zur Sonne, zur Freiheit war es nicht.
Lobe den Herrn.
Lobe den Herrn, genau.
Nein, ja. die können wir jetzt gemeinsam singen.
Ja. Ja. Herr Ruske, lieber Moll oder lieber Dur?
Beides.
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 Nach Anlass oder nach Stimmung?
Ja, nach Stimmung auch. Ne? Nach Stimmung. Und ich bin gern in Gesellschaft und höre mir gern alles an, begleite auch alles und ruhig manchmal, aber auch um ein bisschen fetzen, passt alles dazu.
Also in Familienfeiern, wenn Sie sagen, fünf Urenkel hatten Sie. Fünf Urenkel, also haben Sie ja auch eine große Familie, wenn Sie feiern. Da wird auch zünftig zum Bier mal ein schönes Trinklied gesungen.
Da wird auch dann mal gesungen, gut, Trinklied, ja. Ja, doch. Das wird gemacht. Oder ein Schlagerlied auch, ne? Mhm. Schlagerlied auch. Meine Frau war auch im Kirchenchor gewesen, also in Bad Soden-Allendorf. Also Kirchenlieder sind voll in, weil wir eben auch der evangelischen Kirchengemeinde in Allendorf angehören. Und jetzt gestern war gerade Siestereck gemacht, der Pfarrer ist also dort ein Menschenfänger. Der hatte 400 Leute in der Kirche gestern, 400. Und dann bringt die Kantorei, bringt eben dann aus dieser Siestereck die ganze Geschichten da, was da gesungen wurde. Und alle sind begeistert. Ja. Und wir hören uns das auch gern mit an und singen dann auch mit. Ja. Ist schön.
Der Kantor ist, glaube ich, der gleiche wie in
Ach so, der Herrn Göllner.
Wie in Eschwege, ne?
Nein, Göllner ist ein junger Mann. Die haben einen Kantor in Eschwege und die haben auch eine Vizekantorin in Witzenhausen. Und dieser Kantor Göllner, der wird von der Kirchengemeinde bezahlt. Mhm. Da gibt es also einen Freundeskreis mit 5 × 100, also 5 Jahre jeweils 100 Euro, um diese Stelle zu halten. Und die halten den.
Das ist ja toll.
Das ist richtig toll.
Also 5 × 100, das habe ich noch nicht gehört. Das könnte man sich mal merken.
5 × 100 und viele Kirchenbesucher sind so begeistert, dass sie das unterstützen, weil der eben mit seiner Kantorei, und dann hat Bad Soden-Allendorf natürlich auch eine neue Orgel bekommen, die Queen von der Werra. Mhm. Das heißt also, das Urgestein stand also in England, ja. Mhm. Canterbury. Also das ist wirklich toll. Tolle Kirchengemeinde, die da funktioniert. Ja.
Sehr schön. Herr Ruske, wenn Sie heute so auf Ihr Leben zurückblicken, würden Sie da irgendetwas anders machen?
Nein, kann ich spontan sagen. Ich hätte wieder meinen Beruf gewählt, war leidenschaftlich Polizist, um also tatsächlich dort zu helfen, wo es zu helfen ging, oder auch strafbare Handlungen zu begleiten, zu erforschen. Und ich würde es wieder so machen. Und ich würde auch wieder meine Frau heiraten. Ich würde nichts anders machen und würde versuchen, also bis zu 85 Jahren das so zu begleiten. Ja.
Sehr schön. Dann als letzte Frage, haben Sie vielleicht eine Lebensweisheit, einen Lieblingswitz oder ein Gedicht für uns und unsere Hörer?
Üb immer Treu und Redlichkeit.
Schön. Ja, vielen Dank, Herr Ruske. Es hat sehr viel Spaß gemacht und schön, dass Sie sich auf den Weg zu uns gemacht haben und unseren Hörern da so einen Einblick in Ihre Arbeit und in Ihr Leben gegeben haben. Wir wünschen Ihnen ganz, ganz viel Gesundheit und viel Glück. Und wir wünschen Ihnen alles, alles Gute auch für das Museum und dass es dann auch weiterhin in Ihrem Sinne dann sich fortentwickelt.
Herzlichen Dank und herzliche Einladung. Ich freue mich, dass ich Ihnen da einiges erzählen konnte und ich wünsche Ihnen für Podcast-Sendungen alles Gute und mir gefällt das Format, was Sie machen. Ja.
Vielen Dank für das Kompliment. Wir machen unseren Abspann und rufen wieder auf, wer jemanden kennt, den wir unbedingt in den Podcast holen sollten, der meldet sich unter post@grimsbrüder.de.
Professionell.